Ja, hallo meine Lieben, Dankeschön fürs Reinhören. Ihr habt hier die Möglichkeit, den Vortrag, den ich am 21.10. in Innsbruck gehalten habe, nachzuhören. Die Beratungsstelle IBUS, Innsbrucker Beratung und Unterstützung für Sexarbeitende, hat nämlich am 21.10. eine Veranstaltung zum Thema Sexarbeit in der Pandemie organisiert und hat hierzu Mademoiselle Ruby und mich eingeladen, um zum Thema zu sprechen. Ruby ist Sexarbeiterin in Deutschland und Vorstandsfrau von Hydra e.V. und sie brachte ihre Expertise zur Situation in Deutschland ein. Und ich bezog mich in meinem Vortrag als Sprecherin von Sexworker.at natürlich auf Österreich. Ich danke rückblickend noch einmal IBUS für die tolle Veranstaltung und natürlich auch für das Corona-konforme Management der wirklich sehr gut besuchten Veranstaltung. Und ganz besonders danke ich Ruby, die online zugeschaltet war, für ihren Input. Ja, Sexarbeit in der Pandemie ist das Thema. Und nachdem Ruby uns über die Situation in Deutschland erzählt hat, bezog ich mich auf die Situation in Österreich. Nicht selten konnte man ja hören, ja, bei euch in Österreich ist ja alles super, ihr dürft ja wieder arbeiten, in Österreich ist doch alles viel besser und Deutschland soll sich doch ein Beispiel an Österreich nehmen im Umgang mit Sexarbeit und Corona. Also dazu muss ich sagen, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil Deutschland und Österreich ganz verschiedene Voraussetzungen und ganz unterschiedliche Rechtslagen bezüglich der Sexarbeit haben. Das hat auch Ruby in ihrem Vortrag angesprochen. Wir haben in Österreich eine äußerst strikte Reglementierung. Also wir österreichischen Sexarbeiterinnen sind in ganz anderem Ausmaß von Reglementierung und Kontrolle eingekesselt. Und genau darin liegt dann auch der Grund, warum bei uns ein Arbeitsverbot gar nicht notwendig war. In Deutschland gab und gibt es derzeit schon wieder in manchen Regionen ein richtiges Tätigkeitsverbot der Sexarbeit. Also man darf wirklich die Tätigkeit der Sexarbeit nicht ausüben. Bei uns dagegen ist dann die legale Ausübung der Tätigkeit aber eh schon eine solche Fülle an Vorschriften und Regeln verknüpft, sodass es genügte, uns einfach die Erfüllung dieser Vorschriften nicht mehr möglich zu machen, um die Sexarbeit hier in Österreich effektiv zu illegalisieren. Dazu muss ich einen kurzen Exkurs ins österreichische Recht machen. In Österreich müssen sich alle Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen in sechswöchigen Intervallen einer körperlichen Untersuchung unterziehen. Alle 6 Wochen muss man da also zu einer bestimmten Behörde gehen. In Wien ist das Gesundheitsamt und in den Gemeinden sind es die Bezirksverwaltungsbehörden. Und dort muss man sich dann vaginal untersuchen lassen. Und da bekommt man dann einen Stempel in die Kontrollkarte, also in den sogenannten Deckel, wie er auch umgangssprachlich heißt. Und damit darf man dann der Sexarbeit nachgehen. Diese Kontrollkarte kann von der Polizei kontrolliert werden, wird es auch. Das heißt, wenn man ohne diesen Deckel erwischt wird oder ohne aktuellen Stempel, dann wird man gestraft. Das bedeutet dann mehrere 100 € Verwaltungsstrafe für die Sexarbeiterin. Ja, und diese Existenz dieser Kontrolluntersuchung für Sexarbeitende ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. Oder eigentlich müsste man besser sagen, zwischen Österreich und dem Rest von Europa. Denn diese Kontrolluntersuchung wurde sonst schon überall als menschenrechtsverletzend abgeschafft. Ja, und jetzt würde ich gerne einen Blick auf die Chronologie der Ereignisse werfen. Also es war für mich in der Vorbereitung auf den Vortrag auch wieder mal ganz gut, mir diese ganze Chronologie des Wahnsinns noch einmal vor Augen zu führen, weil man vergisst es ja auch sehr leicht. Beginnen wir Mitte März, als der Lockdown in Österreich ausgerufen wurde. Ich selbst hatte am Vorabend des Lockdowns noch ein langes Date mit einem Stammkunden, den ich schon seit 2 Jahren begleite. Der Abschied von ihm war ganz seltsam und auch ziemlich schwer, weil wir beide nicht wussten, wann und ob und wie wir uns irgendwie wiedersehen werden. Wenn man jemanden schon so lange sexarbeiterisch begleitet, dann wird diese Beziehung ein Teil des Lebens, meines Lebens und auch seines Lebens. bekommt eine ganz eigene Bedeutung und stabilisiert auch. Also da geht es ja weit nicht mehr nur um den Sex, manchmal geht es darum auch überhaupt nicht mehr, sondern diese Beziehung, die für den Kunden außerhalb seiner Alltagsbeziehungen ist, ist ja für ihn auch sowas wie ein Anker, ein Fixstern, der immer da ist, egal was im Leben passiert. Also es ist durchaus nicht nur so, dass durch die ganzen Beschränkungen durch Corona nur wir Sexarbeiterinnen in unserer Existenzsicherung gefährdet sind, sondern die Kunden verlieren und verloren dadurch ja auch für sie wichtige Ressourcen in ihrem Leben. So, das ist auch ein Aspekt, um den es zwar heute weniger geht, aber der auch existiert und den man auch irgendwo berücksichtigen sollte. Ja, und mit Beginn des Lockdowns Mitte März wurde dann auch die Kontrolluntersuchung einfach nicht mehr angeboten. Und da das vorgeschriebene Untersuchungsintervall ja 6 Wochen beträgt, war klar, dass spätestens 6 Wochen später, das heißt also ab Ende April, niemand mehr einen gültigen Deckel haben kann. Somit waren also alle Sexarbeiterinnen mehr oder weniger auf einen Schlag illegalisiert. Das heißt, es brauchte bei uns also keinerlei Arbeitsverbot, da man eh nur mit gültigem Deckel arbeiten darf, und den bekam man jetzt halt einfach nicht mehr. Ich möchte auch einen kurzen Exkurs machen zum Begriff der Illegalisierung. Dazu möchte ich bemerken, dass man mit dem Begriff eben der Illegalität oder der sogenannten illegalen Prostitution in den allermeisten Fällen nur Sexarbeit meint, die den vielfältigen und teilweise auch widersprüchlichen, unrealistischen und teilweise nicht erfüllbaren Verwaltungsvorschriften nicht entspricht. Sexarbeit ist ja im Verwaltungsrecht geregelt, nicht etwa im Strafrecht. Mit dem Begriff illegal assoziiert man aber meistens strafrechtliche Dinge. In Wahrheit aber geht es dabei oft einfach um Sexarbeiterinnen, die beispielsweise nur am falschen Ort tätig sind. Österreich ist ja ein Fleckerlteppich an Vorschriften, überall ist es anders. Meine Form der Sexarbeit, der Escort, ist zum Beispiel hier in Tirol nicht erlaubt. Also ich wäre hier eine illegale Prostituierte. Liegt aber nur daran, dass Tirol halt Hotelbesuche nicht erlaubt. Aber das nur kurz am Rande. Da sollte man wirklich immer zweimal hinhören, hinschauen, wenn man den Begriff der illegalen Prostitution hört. Das ist ein ideologisches Wording. Aber zurück zur Chronologie der Ereignisse. Die ganze erste Zeit im Lockdown, März, April, das fühlte sich schon sehr bedrohlich an. Man wusste nicht, was kommt da jetzt auf uns zu, wie lange dauert das und vor allem, wann wird diese Untersuchung wieder angeboten, ohne die wir ja nicht legal arbeiten können? Es gab ja auch keinerlei Information. Wenn man beim Gesundheitsamt in Wien anrief, hob entweder niemand ab oder es hieß, ja, das wissen wir nicht. Bei mir selbst war es so, dass sich die Krise ja schon viel früher abzeichnete. Schon im Jänner, Februar des Jahres war in meinem Geschäftsbereich im Escort schon zu bemerken, dass die Buchungen zurückgehen, dass die Kunden Termine stornieren, einfach weil ihre Dienstreisen schon abgesagt wurden, weil Messen und Veranstaltungen nicht mehr stattfanden und so weiter. Aber vielleicht auch kurz zur Erklärung, Escort bedeutet, dass man die Kunden im Hotel besucht oder auch bei ihnen zu Hause. Und diese Kunden buchen oft mehrere Wochen im Voraus für ihre Geschäftsreise, die sie nach Wien führt. Und deshalb habe ich in meinem Fall dieses Stornos eben schon viel früher gespürt. Also für mich war rückblickend betrachtet eigentlich der Februar fast der schwierigste Monat, weil ich dann nochmal extra in sehr teure Werbung investiert hatte, was aber natürlich dann überhaupt nichts mehr brachte, wenn die Kunden nicht nach Wien kommen. Also das traf mich da ziemlich aus heiterem Himmel. Dann später war der Lockdown, da war ich persönlich eigentlich fast nur zu Hause und ging gezwungenermaßen voll in meiner Aufgabe als Homeschooling-Lehrerin auf, die mich schon ein paar Mal an die Grenze der Belastbarkeit gebracht hat. Aber trotzdem war dieser Lockdown, diese Zwangspause von der direkten Sexarbeit, bei mir sowas wie eine Art gezwungene Gelegenheit, sich zu überlegen, okay, wir wissen nicht, wie lange das dauert, ob und wann wir wieder legal arbeiten können. Ich muss mir also jetzt Alternativen überlegen. Die Zeichen der Zeit standen also darauf, dass man sich überlegt, gut, welche Formen von Sexarbeit könnte ich anbieten, was ist Corona-konform, was ist ansteckungssicher, was ist erlaubt. Tja, und so habe ich dann halt sämtliche Möglichkeiten der Digitalisierung ausgeschöpft. Ich habe angefangen, Videosessions anzubieten, erotische Telefonie. Ich habe Bild- und Videomaterial verkauft und auch Escort-Gutscheine für die Zeit danach, also für irgendwann, ohne zu wissen, wann man die einlösen würde können. Ja, und dazu muss ich sagen, ich konnte das, weil ich die Möglichkeiten dazu hatte. Man darf aber nicht unterschätzen, wie voraussetzungsreich das ist. Bitte stellen Sie sich vor, was es alles braucht, um morgen Abend eine einstündige Videosession um 19 Uhr durchzuführen. Man braucht einen eigenen Raum, den muss man herrichten. Da soll nichts Privates herumliegen. Der muss gut beleuchtet sein. Es muss ruhig sein. Es dürfen ja keine Störgeräusche sein. Wie soll das alles gehen im Lockdown, wenn alle Haushaltsmitglieder 24 Stunden zu Hause sind, also fast undenkbar eigentlich. Und wenn man sich mit dieser Materie auch nie beschäftigt hat, ist man auch technisch total überfordert. Geben Sie zum Beispiel auf Amazon mal Webcamming ein. Da erhalten Sie Gerätschaften, Beleuchtungsgeräte, Kameras, Mikrofone, Stative, Reflektoren für die verschiedensten Anforderungen, alles sehr hochpreisig. Also mir hat dann mein Fotograf mit seiner Expertise geholfen. Der hat mir gesagt, na, du brauchst eigentlich nur ein Handy und vielleicht ein Stativ fürs Handy und eine gute Beleuchtung. Und mit dieser Beratung habe ich dann auch nur 200 Euro ausgegeben. Ohne dieses Wissen, ohne diese Ressource des Wissens über die technischen Möglichkeiten wäre ich völlig überfordert gewesen und hätte möglicherweise auch viel, viel mehr Geld ausgegeben. Sie sehen also, was es da alles an Ressourcen braucht. Raum, Zeit freimachen können, trotz Anwesenheit der Familie zu Hause, Ruhe, Wissen über die Technik. Und mit Ruhe meine ich nicht nur Ruhe vor Geräuschen, sondern auch eine geistige Ruhe, damit man sich überlegen kann, okay, wie mache ich das alles, wie bewerbe ich das, wie verpacke ich das in ein ansprechendes Angebot, wo bewerbe ich das überhaupt und so weiter. Also das ist alles nicht so leicht und zieht einen ganzen Rattenschwanz an Überlegungen und Organisationsanforderungen nach sich. Ich betone das nur deshalb so, weil es ja so oft hieß und weil so oft zu lesen war, na bitte, kann doch nicht so schwer sein. Wenn die direkte Sexarbeit nicht geht, dann machst du halt Videosachen. Also so einfach ist das nicht. Und daran sieht man auch, was ja durch Corona gesamtgesellschaftlich auch passiert. Die Pandemie verschärft wie ein Brennglas soziale Ungleichheit. Und in der Sexarbeit manifestieren sich solche gesellschaftlichen Phänomene noch schärfer und oft früher. Also die, die es sich halbwegs richten können, die Ruhe und auch die soziale und ökonomische Absicherung haben, konnten sich in Ruhe überlegen, okay, was könnte ich da jetzt anbieten? Dazu zähle auch ich mich. Zu dieser privilegierten Gruppe gehörte sicher auch ich. Für die allermeisten anderen hieß der Lockdown und die Zeit danach, so jetzt ist es aus, vorbei. Es ist keine Existenzsicherung mehr durch die Sexarbeit möglich. Und noch dazu muss man sich vergegenwärtigen, dass ja dann auch die Grenzen zum Teil zu waren. Die Leute waren also teilweise eingesperrt in Österreich, konnten nicht in ihre Heimatländer zurück, konnten hier nicht mehr der Sexarbeit nachgehen, waren also effektiv hier gestrandet. Aber schauen wir zeitlich weiter. Alle warteten also sehnlich mal auf das Ende des Lockdowns. Ende April waren nun die meisten Sexarbeiterinnen bereits 6 Wochen ohne Einkommen. Und zu dieser Zeit gab es dann Gerüchte und auch falsche Zeitungsartikel, die verkündeten, dass ab 1. Mai die Bordelle wieder aufsperren würden. Das war jedoch weit gefehlt. Es kam dann nämlich pünktlich mit 30. April eine Verordnung heraus, in der zwar die Sexarbeit nicht per se verboten wurde, aber es wurde darin ein Betretungsverbot für Kunden in Bordellbetrieben festgeschrieben. Und zwar vorerst bis Ende Juni. Da hatte man also erst die Hoffnung auf den 1. Mai, dass der Tag der Arbeit dann auch wieder der erste Tag der Sexarbeit wird. Aber dieser erste Tag der Sexarbeit wurde mit der Verordnung nun um mindestens 2 weitere Monate verzögert. Und auch ob und wann die notwendige Kontrolluntersuchung wieder durchgeführt wird, darüber gab es die ganze Zeit keine Information. Das Einzige, was wir wussten, war nun, okay, die Verordnung bedeutet nun 4 Monate keine Einkünfte, mindestens. Und diese Zeit dann nach dem Lockdown, das heißt Mai, Juni, in der Zeit, wo also diese Verordnung gültig war, Das war vor allem eins, eine Zeit des Wartens. Ein Warten auf etwas Unbestimmtes. Man wusste nicht, wird es nachher noch schlimmer, kommt eine weitere Verordnung, kriegen wir gleich ein Sexkaufverbot, wird es so wie in Deutschland, weil das hörte man ja die ganze Zeit aus Deutschland, dass sich da auch politische Stimmen hörbar machten, die auf den Zug aufsprangen und eigentlich gleich ein generelles Sexkaufverbot forderten. Man wusste nicht, dürfen wir dann wieder nach Ablauf der Verordnung? Wir hatten keine Ahnung. Es war wie in einem Vakuum gefangen zu sein, eigentlich wie ein Warten auf Godot. Und was mir in dieser Zeit besonders auffiel, im Mai und im Juni, war der ganze Hass im Netz gegen Sexarbeiterinnen. Da gab es richtige Mobs in diversen Foren und auch auf Social Media, die es sich zur hehren Aufgabe gemacht hatten, nach Werbung von Sexarbeiterinnen zu suchen. Dann posteten sie Screenshots davon, um irgendwie deren Schlechtigkeit zu beweisen. Als geldgeile Mörderinnen wurden wir bezeichnet, als gefährliche Seuchenschleudern, denen man einen Riegel vorschieben muss. Aufgehängt gehören sie. Ans Scheunentor genagelt gehört jede, die jetzt noch irgendwo ein Werbeinserat oder eine Webseite hat. Also richtige Aufrufe zur Gewalt eigentlich. Ein Hass auf diese Frauen, Misogynie und auch Rassismus war spürbar. Und eigentlich auch ein Wiederaufkommen dieses Motivs, das wir aus dem 19. Jahrhundert kennen, als Huren für die Verbreitung der Syphilis verantwortlich gemacht wurden. Das wurde jetzt irgendwie wieder reaktiviert. Besonders diese Wendung, sie gehören ans Scheunentor genagelt. Das ging mir wirklich durch Mark und Bein. Und auch besonders deshalb, weil es so eine antiquierte Sprache ist, fühlte ich mich da so ans 19. Jahrhundert erinnert, an diese Zeit, wo die Hure sowieso Schuld hatte. Und das schienen wir jetzt wieder zu sein. Grundsätzlich Schuld und grundsätzlich alleine Schuld. Und das war natürlich immer schon das Einfachste. Den Huren, für die niemand spricht, die keine Lobby haben, die nur für sich selbst sprechen können, für alles die Schuld in die Schuhe zu schieben. Eine Renaissance dieses historischen Bildes der Hure als durchtriebener Abgrund aus Krankheit, aus Plagen und aus Seuchen. Auch meine eigene Webseite wurde zu dieser Zeit einmal mit Hasskommentaren geflutet, oder sollte es wohl werden. Es gibt nämlich die Möglichkeit, auf meiner Webseite Einträge zu kommentieren, und da bekam ich mal ein paar hundert Hasskommentare von wenigen IP-Adressen aus. Ich habe jedoch glücklicherweise die Webseite so eingestellt, dass ich jeden Kommentar manuell freigeben muss, damit er erscheint. Also war das relativ egal, es ist kein Schaden dadurch entstanden. Ich hatte halt sehr viele Spam-Mails. Aber es war trotzdem bezeichnend für diese Stimmung. Es war sehr beklemmend zu wissen, dass man gehasst wird für das, was man tut, dafür, dass man existiert und wofür man steht, und dass man deswegen mit Hasskommentaren geflutet wird. Und zu dieser Zeit zeigte sich für mich auch erstmals ein Phänomen, das man auch später gesamtgesellschaftlich wieder beobachten konnte, nämlich eine Spaltung, eine massive Spaltung auch innerhalb der Sexarbeitsszene und innerhalb auch derer, die politisch aktiv sind. Denn auch in der Gesamtgesellschaft haben wir eine Gruppierung oder ein Teil der Bevölkerung, der sich denkt, naja, das ist doch alles schon genug. Ist denn das wirklich noch notwendig? Können wir nicht schon langsam wieder zur Normalität zurückgehen? Und den anderen Teil der Bevölkerung, der sagt, bitte sprecht nicht so, bitte sagt das nicht, denn sonst verschuldet ihr, die ihr so kritisch seid, einen möglicherweise noch viel längeren Lockdown. Also so ein Gegeneinander ausspielen von Menschen, die verschiedene Meinungen über Corona haben. Und genau das war in der Sexarbeit schon viel früher und viel intensiver spürbar. Denn natürlich gab es schon im Mai nach dem Lockdown Sexarbeiterinnen, die genau schauten, okay, was genau sagen die Gesetze? Was genau darf man dem Recht nach eigentlich und was nicht? Was ganz genau ist jetzt wirklich verboten und was nicht? Worüber spricht das Gesetz? Worüber spricht es nicht? Dazu zähle auch ich mich. Auch ich habe geschaut, was eigentlich rechtlich möglich wäre. Für mich ist das irgendwie eine natürliche Reaktion. Und ich würde auch behaupten, dass das eine Aufgabe von uns als Sexworker.at ist, zu schauen, okay, wie und unter welchen Voraussetzungen können Sexarbeiterinnen legal arbeiten. Das betraf zum Beispiel reine Escort-Dienstleistungen, die ja nicht unbedingt mit sexuellen Dienstleistungen verbunden sein müssen. Also rein nach dem Gesetz nach war das aus meiner Sicht mit Anfang Mai wieder uneingeschränkt möglich. Und wahrscheinlich auch schon im Lockdown, weil sich ja rückblickend dann herausgestellt hat, dass all diese Besuchsverbote, von denen immer geredet wurde, in Wahrheit nie existierten. Aber diesen Streit sollen Juristen an unserer Stelle führen. Also es war dann wirklich die Frage, darf man eigentlich das tun, was nicht dezidiert verboten ist? Weil manche sagten dann, das kannst du doch nicht tun, du darfst doch jetzt nicht nach Schlupflöchern suchen. Wenn du das tust, dann machst du doch die Obrigkeit auf uns aufmerksam und dann riskierst du, dass wir alle miteinander verboten werden. Das schadet der Sache an sich. Du riskierst einen Schaden für uns alle und das ist unsolidarisch. Also es entstand dann ein ganz schwieriger, eine Art Loyalitätskonflikt, den ich vorher so noch nicht gekannt habe. Darf man, was man eigentlich darf? Darf man, was nicht verboten ist? Darf man dazu raten? Darf man davon sprechen? Oder ist das ein unsolidarisches Ausnützen von sogenannten Schlupflöchern und schadet man dann damit den anderen? Ja, für mich war darin auch wieder so eine Dichotomisierung spürbar in die gute und in die böse Sexarbeit. Oder eigentlich in gute und böse Frauen. Die guten Frauen sind dabei die, die brav zu Hause bleiben, die ihre Sexualität zurückstellen, die nicht mehr sexuell aktiv sind und die in vorauseilendem Gehorsam nicht einmal danach fragen, ob es nicht dieses oder jenes gäbe, was man legal machen könnte. Die quasi freiwillig ihre Sexualität zurücklegen. Und die bösen Frauen, die sind die, die sexuell aktiv werden und selbstbestimmt schauen, okay, was sagt das Gesetz genau? Gibt es nicht doch dieses oder jenes, was man jetzt anbieten kann und das dann auch tun? Und dieses Motiv, dieses ihr seid schlecht, weil ihr Schlupflöcher sucht, das wurde auch intern sehr bemüht, um Grabenkämpfe auszufechten, um sich irgendwie auf diesem harten Markt Bonuspunkte bei den Zuschauern zu verdienen. Und als Gegenpol konnte man dann behaupten, ja seht mich an, ich bin rein, ich verzichte. Das ist doch jetzt wichtig in Zeiten von Corona. Ich bin nicht so geldgierig und durchtrieben und verantwortungslos wie all die Kolleginnen, die jetzt irgendwie nach gesetzlichen Schlupflöchern suchen. Also diese Spaltung war ganz stark kennzeichnend für diese Zeit. Und dann sickerte irgendwann durch, das war am 8. Juni, ja, dass die Kontrolluntersuchung, zumindest in Wien, wieder durchgeführt wird. Auch hierzu gab es keinerlei offizielle Info. Das sickerte nur dadurch durch, dass es Kolleginnen gab, die einfach immer wieder dort anriefen und plötzlich hieß es, ja, wir bieten die Kontrolluntersuchung wieder an. Es sah also danach aus, dass mit Ablauf der Verordnung, die das Betretungsverbot für Kunden verfügte und die Ende Juni endete, die Sexarbeit wieder uneingeschränkt möglich sein würde. Weil wozu würde man denn sonst die Kontrolluntersuchung wieder anbieten? Also richteten sich alle Hoffnungen auf den 1. Juli, auf den Ablauf der Verordnung. Juhu, wir kriegen den Stempel wieder. Und auch aus Deutschland, wo immer noch das Arbeitsverbot aufrecht war, und zwar ohne absehbares Ende, beäugte man uns beneidend. Wir schienen ein Licht am Ende des Tunnels zu haben, nach 4 Monaten ohne legale Einkommensmöglichkeit. Und Sie hören es sicher schon an meiner Sprache, dass da jetzt der nächste Dämpfer kommt, ein großes Aber. Nämlich, dadurch, dass die Kontrolluntersuchung nun so lange nicht durchgeführt worden war, bestand jetzt natürlich quasi ein Rückstau an Sexarbeiterinnen, der erst einmal abzuarbeiten war. Tausende Sexarbeiterinnen wollten jetzt auf einmal ihren Stempel wieder haben. Und um nicht überrannt zu werden, stieg man deshalb auf den Gesundheitsämtern auf Terminvergabe um. Und das müssen sie sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Man bekam dann im Juni Termine für September. Das bedeutete also für die meisten Sexarbeiterinnen weitere 2 Monate, 3 Monate keine legale Arbeit. Warten müssen ohne Geld, nur weil man auf dem Amt keinen Termin bekommt. Man würde eigentlich denken, dass in so einer Situation die Ressourcen auf den Ämtern ausgebaut werden, Da ist uns aber nichts bekannt, eher im Gegenteil. Aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona wurden auf den Ämtern weniger Sexarbeiterinnen pro Zeiteinheit untersucht, wegen Abstand halten, lüften, desinfizieren und so weiter. Also das verlangsamte sich immer weiter. Und das Absurde war ja auch, die Untersuchung muss ja im 6-Wochen-Intervall wiederholt werden. Also die ersten werden untersucht und die sind dann nach 6 Wochen ja schon wieder dran. Aber zu diesem Zeitpunkt ist man noch gar nicht fertig mit der Grundgesamtheit, die untersucht werden soll. Also ein Rückstau, der sich von selbst immer weiter verlangsamt. Man hätte auch sagen können, okay, alle registrierten Sexarbeiterinnen haben ab sofort einfach wieder Arbeitserlaubnis und sollen sich im ganz normalen Ablauf die Untersuchung wiederholen, so wie es früher war, einfach zu einem passenden Zeitpunkt hingehen. Weil womit hätten sich denn die registrierten Sexarbeiterinnen anstecken sollen in der Zeit des Lockdowns und wo Arbeit sowieso nicht möglich war wegen fehlender Kontrollkarte? Also eine größere Sicherheit, dass man sich nicht angesteckt hat, als nach dem Lockdown, gibt's ja wohl nicht. Aber da steckt natürlich eben dieser paternalistische Gestus drin, so nein, 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 das glauben wir euch nicht, dass ihr nicht gearbeitet habt. Wir untersuchen euch, wer weiß, was ihr getrieben habt in der Zeit. Da schauen wir euch schon rein, da unten in die Scheide. Also wichtig wäre eigentlich gewesen, dass man den Sexarbeiterinnen nach dem ganzen Lockdown, nach dieser Existenzbedrohung, ganz schnell und ganz unkompliziert wieder legales Arbeiten ermöglicht. Aber das wurde verkompliziert und verlangsamt, das war wie Zähne ziehen. Und in dem ganzen Zusammenhang mit der schleppenden Wiedereinführung der Untersuchung geschahen auch einige ganz abscheuliche Dinge. Als würde das Warten müssen nach 4 Monaten ohne Einkommen nicht eh schon reichen. Ja, und als erstes muss ich da leider wahrhafte Polizeiübergriffe auf Sexarbeitende nennen. Da gibt es verdeckte Ermittler, die sich auf Kontaktplattformen als Kunden ausgeben, die sich dort wirklich registrieren, sich Accounts machen, so tun, als seien sie Kunden und Frauen von sich aus anschreiben und sie zu Treffen überreden, um sie dann dort der illegalen oder besser illegalisierten Sexarbeit zu überführen. Und das, obwohl verdeckte Ermittler im Verwaltungsrecht eigentlich nicht vorgesehen sind. Verdeckte Ermittlungen sind eigentlich nur im Strafrecht vorgesehen. Also diese Fake-Kunden bestellen die Dame unter Vorspiegelung falscher Tatsachen auf ein Hotelzimmer und erst dann geben sie sich als Polizisten zu erkennen und wollen den Deckel sehen, den es natürlich zu dieser Zeit nicht geben konnte. Also da war die Trefferquote der Polizei ja dann an die 100%, wenn eigentlich niemand einen Deckel haben kann. Und das ist schon sehr nah an der Polizeigewalt oder eigentlich schon mittendrin in der Polizeigewalt. Ich möchte es mir nicht vorstellen, wie es ist, plötzlich mit 2 Polizisten alleine in einem Hotelzimmer zu sein, wenn ich davon ausgehen muss, dass in dieser Gesellschaft dem Wort eines Polizisten mehr Gewicht beigemessen wird als meinem eigenen über die Dinge, die im Hotelzimmer dann geschehen. Also das ist für mich eine sehr, sehr bedrohliche, ein sehr bedrohliches Szenario zu wissen. So, jetzt bin ich hier mit 2 Polizisten. Das ist etwas, was ich mir wirklich ersparen möchte. Ja, und das zweite Abscheuliche, was dann passiert ist, war dann ein Schwarzmarkt für Untersuchungstermine, der sich gebildet hat. Also um dieses Unglaubliche zu verstehen, muss ich auch kurz ein bisschen ausholen. Sie müssen sich vorstellen, da gab es Betreiber von Rotlichtlokalen, die Untersuchungstermine an notleidende, verzweifelte Sexarbeiterinnen verkauft haben. Der Hintergrund ist so: In manchen Bundesländern in Österreich kann man sich als Sexarbeiterin gar nicht selbst um einen Termin für die Kontrolluntersuchung kümmern. Das heißt, in manchen Bundesländern ist keinerlei eigenständige Sexarbeit möglich. Und das, obwohl man ja immer so tut, als wäre das das Allerwichtigste, das höchste Gut. Eigenverantwortung in der Sexarbeit, keine Ausbeutung, keine Abhängigkeiten. Aber die Gesetze und die Behörden zwingen die Sexarbeiterinnen in vielen Bundesländern oder auch in manchen Regionen in manchen Bundesländern mit Betreibern zusammenzuarbeiten, die dann monopolartig alles bestimmen können. Ohne Anbindung an einen Betreiber ist die Sexarbeit in vielen Bundesländern illegal. Das macht die jeweilige Gesetzeslage möglich oder die Behörden agieren einfach so, auch ohne dass es im Gesetz steht. Das gibt es auch. Also das müssen Sie sich wirklich vorstellen. Da gibt es wirklich Bezirksverwaltungsbehörden. Da gibt es auch bei uns in Niederösterreich eine. Da würde ich abgewiesen werden, wenn ich da hingehe und sage, ja hallo, ich hätte bitte gerne meine Untersuchung für die Sexarbeit. Die würden dann sagen, nein, das geht nicht. Da brauchen Sie einen Betreiber eines Bordells, der uns bestätigt, dass Sie bei ihm arbeiten. Das ist eigentlich unfassbar. Und das, obwohl das in keinem Gesetz steht. Es wird einfach so gehandhabt von der Bezirksverwaltungsbehörde. Also das ist eigentlich Behördenwillkür. Und leider geschieht das auch in Bundesländern, wo zum Beispiel eigenständige Hotelbesuche per Gesetz erlaubt sind. Trotzdem kann man sich dort alleine um keinen Untersuchungstermin kümmern. Und in der Praxis läuft es nun so, dass sich die Betreiber mit den Bezirksverwaltungsbehörden quasi Kontingente ausmachen. Also die BH sagt sozusagen, ja, du darfst uns 10 Sexarbeiterinnen zur Untersuchung schicken. Und da die Betreiber in der Corona-Zeit jetzt zum Teil einfach auch weniger Sexarbeiterinnen haben, sind manche von ihnen, ja, ich will das nicht verallgemeinern, aber es sind manche von ihnen auf die findige Idee gekommen, na, da könnten sie doch solche Termine verkaufen. Da sind uns mehrere Fälle aus mehreren Bundesländern bekannt, um 400 Euro. Oder es wurden Bedingungen gestellt. Ja gut, ich helfe dir, dass du den Termin bekommst. Ich melde dich an bei der BH zur Untersuchung, aber dann will ich, dass du für mich arbeitest. Erpressung eigentlich. Und eigentlich ist das ja klar, dass sowas passiert. Das muss irgendwie klar sein, dass es passiert, wenn die einen, nämlich die Betreiber, rechtlich in die Position erhoben werden, quasi Gatekeeper für Ressourcen zu werden, die verknappt werden und die anderen aber brauchen. Natürlich gehen die Betreiber zu ihrem Vorteil damit um. Also natürlich ist der Betreiber automatisch motiviert, diese Position zu nutzen, wenn er in diese Position erhoben wird. Das ist irgendwie eine menschliche Selbstverständlichkeit. Und genau aus diesen Gründen, weil das so eine Selbstverständlichkeit sein müsste eigentlich, dass es dann automatisch zu Ausbeutungsstrukturen kommt, die dieser Staat erschafft. Genau deswegen wäre es umso wichtiger gewesen, die Leute in der Sexarbeit ganz schnell und unbürokratisch und unkompliziert wieder arbeiten zu lassen. Und zwar vor allem, und das bringt mich zum nächsten großen Thema, vor allem, weil es für unsere Berufsgruppe keine wirklich funktionierenden staatlichen Hilfen gab und gibt in der Corona-Pandemie. Denn wie Sie vielleicht wissen, ist die Sexarbeit in Österreich als sogenannte neue Selbstständige möglich. Da ist man ganz normal versichert und zahlt ganz normal Steuern und Sozialversicherung. Und als neue Selbstständige hat man eigentlich Anspruch auf Unterstützung aus dem Härtefallfonds, der eigens für Selbstständige in der Corona-Pandemie eingerichtet worden ist. Aber um diese Ansprüche geltend zu machen, braucht man ein österreichisches Konto und eine Steuernummer. Und daran scheitert es jetzt wieder wegen der Macht, mit der die Betreiber in Österreich vom Staat ausgestattet werden. Weil, da muss man jetzt wieder ein bisschen ausholen, mancherorts, und ich glaube vor allem in Tirol, ist das ganz normaler Usus, dass sich die Finanzämter mit den Betreibern eine Pauschalsteuer ausmachen, obwohl Pauschalsteuern dem österreichischen Gesetz fremd sind. Da sagen die Betreiber zum Finanzbeamten, schau, ich übernehme das für die Mädels, die können das ja nicht gescheit. Und so hebt der Betreiber von den Sexarbeiterinnen einen Steueranteil ein und führt den ans Finanzamt ab. Also das Einkommen der Frauen, das sie durch ihre eigene Sexarbeit im Bordell gemacht haben, vermindert sich um einen Steueranteil und dieser wird ans Finanzamt abgeführt. Belege gibt es dafür kaum jemals. Und so können die Sexarbeiterinnen nie beweisen, dass sie Steuern gezahlt haben. Das ist schon mal der eine Ausschlussgrund aus dem Härtefallfonds. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich eine effektive Exklusion aus einer Sozialleistung, die dadurch zustande kommt, dass die Sexarbeiterinnen nicht eigenständig arbeiten dürfen. Das ist eigentlich eine doppelte Diskriminierung und eine doppelte Exklusion. Zuerst lässt man die Sexarbeiterinnen nicht eigenständig arbeiten, also man bringt sie unter die Abhängigkeit von Betreibern, und genau das ist dann wieder der Grund, warum sie dann keinen Anspruch auf den Härtefallfonds haben. Und der andere Ausschlussgrund kann eben dann das Bankkonto sein. Man muss eben ein Bankkonto haben, um Ansprüche aus dem Härtefallfonds geltend zu machen. Aber einige Banken, das wissen wir, verweigern Sexarbeiterinnen die Eröffnung eines Kontos. Das ist in den Compliance-Regeln der Banken oftmals so festgeschrieben, dass man an der Sexarbeit nicht mitverdienen möchte. Es kann auch sein, dass das Konto gekündigt wird, wenn die Bank davon Wind bekommt, dass man Sex arbeitet. Diese Begründung, man wolle ja nicht an Sexarbeit mitverdienen, das klingt natürlich nach einem edlen Motiv. Aber wozu führt es? Es führt wieder dazu, dass die Sexarbeiterin in Abhängigkeit kommt. Denn ein Konto ist notwendig. Ohne Konto kann man in dieser Gesellschaft nichts existieren. Aus dem Zahlungsverkehr ausgeschlossen zu sein, da funktioniert das ganze Leben nicht. Also, wenn ich jetzt kein Konto eröffnen kann, weil mir dies verweigert wird, tja, dann werde ich wahrscheinlich jemanden bitten müssen, dies für mich zu erledigen. Diese Person werde ich bezahlen müssen oder irgendwie anders entlohnen. Also vor meinem inneren Auge entsteht da eine sehr bedrohliche Figur, dieser Person, die für mich das Konto eröffnet. Denn von so einer Person bin ich zu 100% abhängig, weil die absolute Verfügungsgewalt über mein Konto, über meinen Zugang zum Zahlungsverkehr hat. In Wahrheit ist das irgendwo so die Figur eines Zuhälters, die mir da einfällt. Und da haben wir schon wieder Abhängigkeitsstrukturen, die genau dadurch entstehen, dass man Sexarbeiterinnen irgendwie schützen will, indem man an der Sexarbeit nicht mitverdienen will. Also es besteht an allen Ecken und Enden strukturelle, staatlich verschuldete oder zumindest verursachte Diskriminierung, Exklusion aus der Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Ich selbst habe Unterstützung aus dem Härtefall bekommen, aber ich bin natürlich auch autochthone Österreicherin, die hier seit immer ein Konto hat und selbst Steuern bezahlt. Und letzteres, das selbst Steuern zu bezahlen, ist mir ja auch nur dadurch möglich, weil ich zufällig in einem Bundesland tätig bin, wo das eben möglich ist. Ich bin in Wien tätig und dort ist zumindest ein bisschen eigenständigere Sexarbeit möglich, sodass ich nicht oder nicht grundsätzlich in die Abhängigkeit von Betreibern gezwungen bin. Aber das war reiner Zufall. Und es ist doch, seien wir uns ehrlich, ein unerträglicher Zustand, wenn es davon abhängt, in welchem Bundesland ich wohne, ob mir geholfen wird oder nicht. Wir wissen zum Beispiel, dass es in Tirol fast keine Sexarbeiterin gab, die etwas aus dem Härtefallfonds bekommen hat. Einfach aufgrund der bereits geschilderten Abhängigkeiten von den Betreibern. Und weil hier eigenverantwortliche Sexarbeit verboten ist in Tirol. Sowas wie ich, eine Escort, das ist hier illegal, ja? Sich selbst abzusichern, das ist in Tirol verboten. Also alles, wo nicht ein Betreiber dafür die Hand aufhält, ist ja beispielsweise in Tirol illegal, aber nicht nur in Tirol, sondern auch in anderen Bundesländern. Ja, wir haben also gesehen, dass die Pandemie die sozialen Unterschiede wie ein Brennglas verschärft und diejenigen, die eh schon zuvor keine so guten Karten hatten, noch weiter marginalisiert werden. Und das betrifft eben auch den Großteil der Sexarbeiterinnen. Eine ganz wichtige Conclusio aus all dem, was wir jetzt gehört haben, könnte sein, dass die Gesetzeslage sich dringend dahingehend ändern müsste, dass man eigenverantwortlich, selbstbestimmt arbeiten kann, ohne in die Abhängigkeiten von irgendjemandem gezwungen zu werden. Und irgendwann wäre es auch mal dringend notwendig, mit diversen anderen Schikanen aufzuhören, wie zum Beispiel mit dieser unsäglichen Zwangsuntersuchung alle 6 Wochen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.